Hallo und willkommen zu CourageCast, dem Podcast des Deutschen Kindervereins. Ich bin Eva Völker. Heute bin ich an der Frankfurt University of Applied Sciences. Ich spreche mit Maud Zietelmann, Professorin für Pädagogik der frühen Kindheit, Jugendhilfe und Kinderschutz.
Guten Tag.
Frau Zietelmann, Sie sind eine Pionierin in Sachen Kinderschutz in der Lehre. Warum ist es aus Ihrer Sicht so dringend nötig, die Ausbildung von Menschen, die im Kinderschutz arbeiten, zu verbessern?
Weil das ein Fachgebiet ist, bei dem man sehr, sehr viel wissen und können muss. Es braucht neben dem Erfahrungswissen, für das man nicht viel Ausbildung braucht, viel Wissen aus der Medizin, aus dem Recht, aus der Psychologie, aus der Pädagogik. Das heißt gleich mehrere Disziplinen mit hochspezialisiertem Wissen, das notwendig ist, um für die Kinder und für die Eltern dann auch die richtigen Schutzmaßnahmen bzw. Beratungs- und Hilfsangebote zu entscheiden. Und wenn man das nicht kann, dann leiden darunter die Kinder.
Auf welche Berufsgruppen trifft das zu? Also in welchen Berufsgruppen sehen Sie Defizite bei dem Wissen in Sachen Kinderschutz?
Also im Augenblick darf man eigentlich fast nur fragen, bei welchen Berufsgruppen gibt es das nicht. Die einzigen halbwegs, die es im Curriculum haben, ist die Polizei. Die werden im Augenblick ganz gut geschult. Die Kinderheilkunde, Pädiater, die bekommen jetzt endlich eine Weiterbildungsordnung. Da steht drin, dass sie demnächst geschult werden sollen. In der Pädagogik, in der sozialen Arbeit, angehende Lehrer, aber auch angehende Menschen im Jugendamt oder erst recht Richter, Familienrichter, Verfahrensbeistände. Alle Berufsgruppen im Kinderschutz machen ein Training on the job und bekommen kaum vorausgehend die Grundausbildung, die sie bräuchten. Das ist in Deutschland noch so, weil der Kinderschutz zurzeit so eine sehr junge Disziplin noch ist. Es ist noch nicht lange her, dass es erlaubt war, hier Kinder zu züchtigen mit dem Gartenschlauch, dass nicht geredet wurde über sexuelle Übergriffe im familiären und Umfeld und im Nahraum. Und vor dem Hintergrund gab es eben natürlich dann auch keine Lehre in den Hochschulen oder keine Ausbildung von Erziehern, die sie darauf vorbereitet.
Mit welchen Folgen, also welche Folgen hat es für den Kinderschutz, dass so viele Berufsgruppen eben so wenig über das Thema wissen?
Ich glaube, wenn man sehr wenig weiß, ist man geneigt, entweder sehr lange wegzugucken und es nicht richtig wahrhaben zu wollen. Und wenn man es dann wahrnimmt, dann gibt es ein hektisches Agieren oft nach dem Motto, das muss jetzt so schnell wie möglich was passieren und das Kind muss geschützt werden. Die Kinder leben oft seit vielen Jahren mit der Situation und wären viel mehr angewiesen, dass man eine sorgfältige Einschätzung trifft, dass man abklärt, was ihre Situation ist, dass man sich gut überlegt, welche Schritte man macht. Stattdessen läuft dann eine Hauruck-Aktion schnell, die wiederum dann auch zusammenfallen kann in sich, weil es nicht Hand und Fuß hat, was man da unternommen hat. Zurückbleiben auf beiden Seiten der Medaille ungeschützte Kinder.
Sie haben ja das interdisziplinäre Frankfurter Modell Kinderschutz in der Lehre ins Leben gerufen. Was wird hier gelehrt?
Ja, wir lehren Basiswissen eigentlich nur, ist noch gar nicht für Fortgeschrittene. Wir bringen unseren Studierenden bei, was ist ein Schütteltrauma, was passiert, wenn Eltern die Nerven verlieren sozusagen und kleine Babys schütteln und was kann da an Behinderung oder Tod rauskommen, was sind Präventionsmaßnahmen. Wir bringen Grundlagenwissen zu sexuellem Missbrauch bei, welche Strategien haben Täterinnen oder Tätern, um sich Kinder auszusuchen, anzunähern, gefügig zu machen, das Umfeld zu manipulieren, was erleben die Kinder dabei, welche Wege gibt es, mit denen zu sprechen, wie schaffe ich es, in solchen Ermittlungen keine Fehler zu machen, die später dann die Anwälte der Beschuldigten wieder für sich nutzen können. Das ist Wissen im Bereich des Missbrauchs. Bei Misshandlung geht es ganz viel um medizinisches Fachwissen auch. Was weiß ich über Verbrühungen, Tritte, Schläge, Verbrennungen? Wie lese ich den Bericht aus der Rechtsmedizin? Wann sollte ein Kind beim Arzt vorgestellt werden? Und welche Wiederholungswahrscheinlichkeit gibt es? Aber eben auch, was erleben traumatisierte Kinder? Wie eng sind die oft an die misshandelten Eltern noch gebunden? Wie hängen sie an ihnen in der Hoffnung, dass es doch noch mal gut wird? Das heißt, was passiert auch in den Eltern-Kind-Beziehungen, in denen sowas vorkommt? Vernachlässigung ist ein weiteres Thema. Es gibt daneben noch viele Unterkategorien sozusagen, aber das sind die Hauptfallkonstellationen, mit denen wir uns befassen und mit der Frage, was da drin eigentlich welche Berufsgruppe an Aufträgen hat, an Rolle, auch an gesetzlichen Rahmen, in dem sie sich bewegt.
Ist denn Kinderschutz inzwischen Pflichtfach hier an der Frankfurt University of Applied Sciences?
Ein richtiges Fach ist es noch nicht. Wir haben hier inzwischen für die angehenden Studenten der sozialen Arbeit es soweit, dass alle durch eine Vorlesung durch müssen einen Tag lang, indem sie Basiswissen kriegen, rechtliches, medizinisches, hören, wie so ein Fall im Jugendamt behandelt wird. Mehr geht an einem Tag gar nicht. Das ist sozusagen die Pflicht, durch die muss jeder Student im zweiten Semester, das sind jedes Semester etwa 450 Studierende, die wir da durchschleusen durch unsere Vorlesung. Daneben gibt es viel Wahlpflichtbereiche, in denen das studiert werden kann oder nicht. Also wir haben hier Studenten, die gehen raus, die haben 250 Stunden Lehre gehabt zu diesen Themenfeldern und sind richtig gut ausgebildet. Und wir haben andere, die haben 8 Stunden gehört und sind überhaupt nicht gut ausgebildet. Und beide können danach ins Jugendamt und beide Sorten Studenten gehen danach auch ins Jugendamt.
Das heißt, die Ausbildung hier an der Hochschule wird weiterentwickelt?
Wir kämpfen darum. Es ist eher eine Auseinandersetzung im Fach der sozialen Arbeit, dass der Rahmen, der die Studienpläne festlegt, den Kinderschutz überhaupt nicht vorsieht als Pflichtfach. Und so rum ist es sehr schwer, den zu verankern als ein Pflichtfach dann auch hier bei uns in Frankfurt. Das gilt für alle Hochschulen. Die Fantasie ist, soziale Arbeit ist so breit. Wir haben nur exemplarische Lernfelder und ob man danach mit süchtigen Obdachlosen, mit Frauen oder Schwulen oder in der Beratung im Arbeitsamt arbeitet oder im Jugendamt, ist alles gleich. Wir bilden da Leute in 2 Jahren aus und dann gehen die ins Feld. Dass das keine Voraussetzung ist, um später zu sagen, ich arbeite mit hochtraumatisierten Kindern im Heim oder ich arbeite im Jugendamt an verantwortlicher Stelle und kläre Missbrauchsverdacht ab, ist eigentlich klar. An dem Punkt kommen wir aber hier innerhalb des eigenen Kollegiums auch nicht so durch, wie wir uns das wünschen.
Was war überhaupt der Anlass, den Kinderschutz im Curriculum zu verankern?
Ja, es gab vorher schon einzelne Lehrangebote zum Kinderschutz, immer mal wieder, dass Fälle gemacht wurden, typische. Und dann gab es eben ein kleines Mädchen, das gestorben ist, für das eine unserer Absolventinnen zuständig war, die gerade erst ihr Anerkennungsjahr beendet hatte und ganz neu in der Praxis stand. Es gab Meldungen für die kleine Siri von besorgten Nachbarn, dass die Rollläden unten sind, das Kind sei spindeldürr, es würde viel weinen. Sie hat beim Hausbesuch dann ein Pflaster auf der Stirn des Kindes gesehen, sich damit beruhigen lassen, dass sonst nichts wäre. Wäre sie gut ausgebildet gewesen, hätte sie sich getraut zu sagen, ich muss mich überzeugen, dass das Kind unversehrt ist, können wir es mal miteinander wickeln. Die Siri war damals erst wenige Monate alt, älter ist sie auch nicht geworden. Das hat sie nicht gemacht, sondern ist wieder gegangen. Und im anschließenden Gerichtsverfahren ist ihr das, finde ich, mit gutem Recht auch zugute gehalten worden, dass sie die Ausbildung nicht gekriegt hat, die sie gebraucht hätte, jetzt im Jugendamt, um da zu arbeiten. Und sie ist freigesprochen worden. Und das wiederum haben wir mit unseren Kollegen unter uns beraten, auch heftig beraten und haben gesagt, wir brauchen hier zumindest das Basiswissen, wonach muss ich gucken, wie führe ich ein nicht suggestives Gespräch mit einem Kind, das sich mir anvertraut, was sind die ersten Schritte sozusagen im Kinderschutz, zu sagen, das kriegen jetzt alle mit. Und so entstand hier dann unser Kinderschutzfachtag.
Wie ist die Resonanz von Seiten der Studierenden? Also müssen Sie da viel Überzeugungsarbeit leisten?
Also es gibt einen wirklich großen Teil der Studenten, auch in der abschließenden Evaluation hier vom Studium, wenn die gefragt werden, was waren ihre Highlights im Studium, da wird regelmäßig der Kinderschutz genannt. Also vielen ist das schon wichtig und die sagen, wir haben da auch ein Recht drauf, weil später müssen wir gerade stehen für unsere Entscheidung und wir müssen damit leben und wir haben ein Recht auf gute Ausbildung. Es gibt auch andere, die vielleicht aus biografischen Gründen oder anderen Gründen sagen, sie wollen damit gar nichts zu tun haben. Die sitzen dann in der Vorlesungsreihe und schauen währenddessen auf ihrem Tablet Herr der Ringe. Da kann man sie nicht vorbewahren. Auch da sieht man natürlich Traumata, wenn man Herr der Ringe guckt, aber man hat nichts gelernt. Also es gibt auch die, die sich immun machen sozusagen in diesem Feld und die es nicht wissen wollen. Aber ich würde sagen, das ist doch deutlich die Minderheit. Der Großteil der Studierenden nimmt die Angebote gerne an und der Schwerpunkt, den man bei uns studieren kann, Kinderschutzhilfen zur Erziehung, das ist eins von 16 Angeboten, Das wird seit vielen Jahren immer doppelt angeboten, weil wir dermaßen viel Nachfrage haben, dass wir mit einem Kurs überhaupt nicht hinkommen. Der Bedarf von den Studenten aus ist da.
Es ist aber ja andererseits so, dass viele Studierende noch nicht genau wissen, wo sie dann nach dem Studium hinwollen, ob ins Jugendamt oder vielleicht in den Erziehungsbereich, Heime oder möglicherweise auch in die Suchthilfe. Ist Kinderschutz für alle möglichen Berufsfelder relevant oder wie sieht das aus?
Ja, in unterschiedlicher Weise würde ich sagen. Wenn ich mit Obdachlosen arbeite oder ich mit Geflüchteten oder mit Süchtigen, dann habe ich ganz, ganz häufig in den Biografien, wenn ich hineinschaue, schwere Traumata, schwere Mangelsituationen, durch die die durchmussten als Kinder, so dass dann irgendwann die Lösung war, die Selbstbetäubung und nichts anderes mehr ging. Von daher, um mit solchen Menschen zu arbeiten, muss ich auch da Ahnung haben, aber das ist ein anderes Draufschauen, als zu sagen, ich bereite mich fürs Jugendamt vor und muss dann über diese ganzen Richtlinien, Hilfen, was greift nicht, wie viel kontrollierte Risiken kann ich mit einer Familienhilfe noch eingehen? Wie federe ich das ab? Wie mache ich Schutzpläne? Wo endet das? Wo kann ich das, kann und darf ich das nicht machen mit einem Kind? Das ist eine andere Sorte Wissen. Das heißt, ich glaube, es gibt ein basales Wissen, das bräuchten alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und im Grunde auch mit Erwachsenen, die traumatische oder Vernachlässigungsgeschichten hinter sich haben, Misshandlungsgeschichten hinter sich haben. Und daneben gibt es ein hochspezialisiertes Wissen derer, die intervenieren, von Familiengerichten, Jugendämtern, Sachverständigen bei Gerichten. Diese Berufsgruppen bräuchten eigentlich Masterstudium, die nochmal spezialisiert sind. Und aus meiner Sicht dürfte man in Jugendämtern gar niemand einstellen, der nicht dieses spezialisierte Studium hat. Nur das haben wir in Deutschland zurzeit nicht als Einstellungsvoraussetzung.
Das Frankfurter Modell ist ja ein interdisziplinäres. Wie werden andere und welche Disziplinen werden dabei eingebunden?
Na, wir haben uns eher zusammengefunden. Es ist tatsächlich interdisziplinär entstanden und wird auch interdisziplinär organisiert zwischen beiden Frankfurter Hochschulen. Also die Goethe-Universität und unsere Hochschule sind dabei. Der Kern ist sicher die Kinderschutzambulanz in Frankfurt. Es sind Ärzte und Professoren, die dort eben mitwirken und die Kinder unmittelbar sehen, die Verletzten. Und viele von denen sehen jedes Jahr zunehmend mehr, weil mehr hingebracht werden, nicht weil es mehr gibt. Und die Rechtsmediziner sind mit im Boot. Daneben haben wir aber auch Netzwerke zum Familiengericht, zum Jugendamt, zur Kinder- und Jugendpsychiatrie, die mit in der Lehre ist, zur Staatsanwaltschaft inzwischen für den Bereich Cybergrooming Referenten gewinnen können. Das heißt, wir haben tatsächlich fast alle einschlägigen Berufsgruppen im Kinderschutzbereich eingebunden, die wir dann als Gäste in eine Vorlesungsreihe mit reinnehmen, die 6-mal im Jahr stattfindet und in der wir anhand von kurzen Beispielfällen, Fallvignetten sagen wir, fragen, wie würdest du als Polizist, genau, Polizei ist auch dabei, Kriminalpolizei oder wie schaut die Staatsanwaltschaft drauf, was kann ein Arzt bei einem solchen Kind sehen oder eben auch nicht mehr sehen, wenn er untersucht hat und was bedeutet es, wenn er nichts gesehen hat. All diese Disziplinen haben wir mit am Boot und die versuchen, den Studenten deutlich zu machen, wie die Berufsgruppen auch ineinander greifen, ne? Wie komplex das auch ist, den Schutz für ein einzelnes Kind zu gewährleisten oder auch eine ergebnisoffene Abklärung hinzukriegen. Manchmal ist man auch auf dem Holzweg und das Kind braucht gar keinen Schutz. Und auch das gilt es erstmal zu lernen, dass man nicht die Ostereier findet, die man selbst versteckt hat, sondern wirklich sieht, was ist.
Was Sie vorhin erwähnt haben, Cybergrooming, was ist darunter zu verstehen?
Cybergrooming bedeutet Männer und Frauen, die sich Kindern und Jugendlichen gezielt im Netz annähern, die mit ihnen Kontakte eingehen, die dann sich Nacktbilder zuschicken lassen, Kinderpornos drehen oder eben sich im Darknet auch verabreden. Und gar nicht selten geschieht das, um Kinder sexuell missbrauchen zu können. Das ist ein ziemlich komplexes Feld, über das man was wissen muss. Viele halten das für so ungeheuerlich, dass sie gar nicht erst hingucken. Aber die Zahlen der Staatsanwaltschaft, die Massen an pornografischen Aufnahmen, die wir inzwischen hier liegen haben, deuten doch darauf hin, dass das ein viel verbreiteteres Phänomen ist und dass Lüchte oder andere Fälle, ja, da ist es dann mal aufgefallen sozusagen. Freiburg, der Fall, wo der Junge missbraucht worden ist und von Mutter und Vater zusammen. all das ist Cybergrooming und darüber muss ich etwas wissen, wenn ich mit Kindern arbeite, sonst kriege ich nichts mit.
Gar nicht erst hingucken. Sie haben es vorhin erwähnt, dass es auch in den Vorlesungen Leute gibt, die sich dann lieber Filme anschauen, als sich die Ausführungen über Kinderschutz anzuhören. Ich kann mir vorstellen, dass es ja ein Thema ist, was emotional sehr belastend ist für die Studierenden, auch die, die vielleicht nicht selbst Traumatisierungen erlebt haben. Wie gehen Sie damit um oder bauen Sie sozusagen eine Brücke für die Studierenden?
Ja, ich hätte gerne mehr Ressourcen, um damit gut umzugehen. Eigentlich halte ich so rum ein Vorlesungsformat auch schon nicht für glücklich. Und wir haben danach ein Blog-Seminar liegen, da sind die immerhin noch 40 Leute im Raum. Das heißt, wir können nicht an den Biografien der Einzelnen arbeiten und das wäre aber eigentlich wichtig. Wir haben gerade in der sozialen Arbeit, auch in der Psychologie, in anderen Helferberufen mehr Betroffene als in anderen. Davon müssen wir ausgehen. Das heißt, es gibt eigene Lebensthemen, die bearbeitet werden müssen. Aber auch Bilder zu verarbeiten, die man gesehen hat von getöteten, schwer verletzten Kindern, die nun mal Fakt sind, weil das dauernd passiert, das schockiert viele Studierende erstmal. Das wirkt auch lange nach. Wir können sie nicht wirklich davor bewahren. Ich selbst habe aber ein Stück die Haltung, die wollen an die Front. Und die müssen vorher wissen, wie es da aussieht. Ein Stück ist das wie jeder, der Rechtsmediziner werden will und weiß, da werde ich obduzieren. Wer denkt, das kann ich nicht und will ich nicht, soll es lassen. Wer ins Jugendamt möchte und in den Kinderschutz will, der muss lernen, zumindest das zu sehen, was die Kinder aushalten.
Wir haben eben über Interdisziplinarität gesprochen. Sie selbst haben ja einen sehr interessanten Lebenslauf, sind sozusagen in Ihrer Person interdisziplinär aufgestellt, waren als Bereitschaftspflegemutter tätig im Bereich ambulante Erziehungshilfen, unter anderem auch in der Behindertenhilfe. Inwieweit beeinflusst das auch Ihren Blick auf das Fach Kinderschutz jetzt sozusagen aus akademischer Sicht?
Also ich bin ja gelernte Erzieherin und bin froh, dass ich eine Weile mit ganz normalen, relativ glücklichen Kindern, mit erziehungsfähigen Eltern gearbeitet habe, weil unsere Studenten, die kommen gleich in Felder, wo sie mit Kindern zu tun haben, mit vielen, vielen erziehungsunfähigen Eltern und die haben den Vergleich manchmal nicht mehr. In der Schule ist es das eine Kind, das dem Lehrer auffällt. Im Jugendamt sind es alles solche Kinder und unter denen werden die Schlimmsten rausgefiltert. Mich hat sicher geprägt, dass ich diese anderen Verläufe auch kenne und dass ich auch nicht nur jemand kenne, der jemand kennt, der mal ein Kind gesehen hat, sondern selbst zeitlang pädagogisch gearbeitet habe und das auch gerne getan habe, mit Herzblut getan habe. Das hat sicher meine weitere Werdegang geprägt, genauso wie eine sehr enge Zusammenarbeit mit meiner Doktormutter, die Psychoanalytikerin und eine sehr renommierte Familienrechtlerin ist. Das heißt, die hat in sich auch schon interdisziplinär zwei sehr spannende Disziplinen zusammengezurrt, aus denen ich dann auch nochmal interdisziplinäres Denken, das Strukturierte aus dem Recht hier, das eher offen fließende, auch Ungewisse aus der Psychoanalyse dort, habe lernen dürfen und zusammengeführt. Ich hatte einfach auch viel Glück auf dem Lebensweg mit Menschen, die mich gut ausgebildet haben.
Was ist Ihre Botschaft an die Studierenden, also die zukünftigen Jugendhilfemitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Die Botschaft ist, der eigenen Wahrnehmung zu trauen, dran zu bleiben und sich auszutauschen mit anderen, um die eigene Wahrnehmung in Frage zu stellen, aber jedoch zu trauen, ist, sich ganz viel Fachwissen anzueignen im eigenverantwortlichen Studium. Das, was Sie hier brauchen und wissen müssen über suchtkranke Eltern, psychisch kranke Eltern, geistig beeinträchtigte Eltern, über die Kindesentwicklung, über Trauma, über Hilfen, wie sie wirken und wann sie wirken und wann sie nicht wirken, über Recht, über all diese vielen Bereiche, wird niemals im Leben an der Hochschule so vermittelt werden können, wie sie das brauchen. Das bedeutet, in diesen Bereich zu gehen, heißt neugierig sein, zu sagen, ich eigne mir Fachbücher an, ich gehe auf Fortbildung, ich schaffe mir die Kompetenzen drauf und nicht zu sagen, ich gehe dahin und gucke, wie die es machen und okay, wenn die auch nichts machen, mache ich nicht. Ich versuche eine Haltung, zu einer Haltung Mut zu machen, die bringen die alle mit, das Herz auf dem rechten Fleck und Einfühlungsvermögen und auch Empörung gegen Unrecht. Vieles davon stumpft später ab und ich versuche eher, die Hoffnung zu vermitteln, dass wenn man sich Netzwerke schafft, es da kein Abstumpfen geben muss, sondern zunehmend eine Professionalität entsteht.
Zunehmende Professionalität, also immer mehr Studierende, die im Studium eben schon mit diesem Basiswissen, aber auch weiterführendem Wissen in Sachen Kinderschutz konfrontiert werden und davon profitieren später im Beruf. Haben Sie eine Hoffnung auf einen Kulturwandel in Sachen Kinderschutz in den Jugendämtern und in den verantwortlichen Stellen in Deutschland?
Also nach Deutschland wirke ich jetzt nicht. Hier in Frankfurt melden mir die Vertreter von Kindern, die Verfahrensbeistände und Rechtsanwälte, die Opferschutz machen, mit, dass das Jugendamt anders geworden ist. Und das liegt sicher auch am Jugendamt, wie das aufgestellt ist in Frankfurt. Es mag aber auch mit an der Ausbildung liegen, die wir hier seit Jahrzehnten machen mit Tausenden von Absolventen. Da hoffe ich doch, dass das ein Stück weit kindzentrierte Haltung vermittelt hat und wirkt. Deutschlandweit bin ich sehr skeptisch. Kinderschutz ist nicht Kinderschutz. Wir haben auch Hochschulen, die Kinderschutz lehren, die das sehr elternzentriert machen, sehr fokussiert auf noch eine Hilfe und noch eine Hilfe und Eltern leiden doch und die wollen anders und die brauchen nur Hilfe. Das stimmt. In manchen Fällen ist das einfach nicht wahr und diese Fälle kann man auch benennen und es sind nicht nur manche, es sind viele, wo man eigentlich vom Kind her sagen muss, nein, es braucht ein Akzept. Dass hier Hilfeprozesse gescheitert sind, dass die Prognose schlecht ist und dass alle Beteiligten dem Kind eine andere Zukunft jenseits seiner Familie gönnen sollten und gönnen müssen. Diese Haltung ist noch wenig verbreitet in Deutschland an den Hochschulen. Und ich glaube, es wird sehr lange brauchen, bis sie auch in die Jugendämter einzieht. Also es ist ein Kräfteringen, auch das wir haben in der eigenen Zunft, das stark ist und zwischen Jugendämtern, die sehr verschieden arbeiten. Jugendamt ist nicht Jugendamt. Es gibt sehr unterschiedlich kindzentrierte Jugendämter in Deutschland und das ist ein Teil des Elends, dass es da keine Aufsicht, kaum Beschwerdemöglichkeiten gibt, dass eigentlich die Kontrolle dieser Jugendämter bei null liegt die fachliche Kontrolle von außen. Es gibt ein Jugendamt hier in der Nähe zum Beispiel, die haben seit anderthalb Jahren, seit ich das mitkriege, kein Kind in Obhut genommen. In anderen ist das wöchentlich. Und dann fragt man sich, wie geht es den Kindern, die da nicht in Obhut genommen worden sind? Wer guckt eigentlich danach? Und die Beschwerdestellen, die wir haben hier im Land, die sind ehrenamtlich mit 1-2 Leuten. In Hessen sind 2 halbe Stellen. Das ist ja ein Witz.
Jugendämter, die sehr unterschiedlich arbeiten, würde da nicht Abhilfe geschaffen, wenn man auch einheitliche Bildungsstandards hätte, was jetzt die Lehrer angeht?
Ja, das wäre sicher eine Hilfe. Ich meine, Bildung alleine rettet noch nicht alles, aber meine Forderung geht inzwischen wirklich dahin, dass ich sage, an Jugendämter sollten nur noch Menschen kommen, die in einen qualifizierenden Master gegangen sind, den wir dafür entwickeln müssten, für Jugendämter, für Pflegekindschaft, für Heime, für alle Arbeit mit traumatisierten Kindern im Gefährdungsbereich. Wenn wir dafür spezialisierte Masterausbildungen hätten nach dem Bachelor und das Voraussetzung wäre in den Tarifverhandlungen, dass ein solcher Master nachgewiesen werden muss, bevor Menschen da anfangen zu arbeiten, dann hätten wir nach und nach die Chance, die Qualität zu erhöhen. Solange die Bachelor so breit, wie sie angelegt sind, alle miteinander in diese Felder dürfen, macht eine gute Ausbildung, wird es nicht wettmachen, weil der Bachelor soziale Arbeit viel zu breit ist, um aufs Jugendamt vorzubereiten. Das ist nicht abbildbar. Ja?
Es gibt ja auch ein relativ breites Weiter- und Fortbildungsangebot für Menschen, die schon im Beruf stehen.
Ja, da gibt es auch wirklich gute und ganz erfahrene Fachkräfte, die andere fortbilden, gerade im Bereich Missbrauch, Beratungsstellen, andere haben wir da tolle Angebote und wir haben jede Menge Schindluder. Wir haben wirklich Leute, die machen mit ihnen Crashkurs 2 Tage am Bodensee, verdienen damit gut und machen ihnen danach ein schönes Zertifikat, insofern erfahrene Fachkraft für Kinderschutz, der Titel ist nicht geschützt, damit wird viel Geld verdient und wenn man sich die Curricula anguckt, in diesem Bereich halte ich die alle miteinander, nicht alle miteinander, aber ganz viele von denen sind wirklich ungenügend. Die haben nicht mal alle Fallkonstellationen drin, geschweige denn Interdisziplinarität. Das heißt, hier sind Leute darüber, dass der Kinderschutz kein akademischer Bereich ist. An den Hochschulen sind es die Praktiker, die sagen, wir nehmen das Training on the Job in unsere Verantwortung. Das kann Erfahrungswissen weitergeben, aber es ist niemals systematisiert und es ist auch niemals kontrolliert.
Wo sehen Sie außerhalb der Lehre die größten Defizite im Kinderschutz?
Ich sehe sie jedenfalls bei den völlig überlasteten Jugendamtsmitarbeitern, bei einer Personalbemessung, die so überhaupt nicht geht. Aus meiner Sicht sind 25 Kinder, die man betreut, in schwierigen Situationen und 1 bis 2 Kriseninterventionen genug. Und das, was ich höre von meinen Studenten, seit 13 Jahren höre ich mir das jetzt an, wenn die in die Jugendämter gehen, die haben 60, 70, 80 Fälle und ein Fall hat noch mehrere Kinder. Manche haben auch nur 40, aber es ist jedenfalls so, dass man den Familien nicht gerecht wird. Und um sich selbst zu entlasten, schicken die dann die Familienhelfer rein, statt selbst den Kontakt zu halten zur Familie. Also wir bräuchten tatsächlich eine enge und kontinuierliche Begleitung der Kinder durch das Jugendamt. Und zwar der Kinder vorrangig und nicht ihrer Eltern. Das heißt, die Zielgruppe wäre Kind, die man besucht beim Hausbesuch, die man berät, mit denen man spricht, wie geht's dir in Kindergarten, in Schule. Und dann spricht man mit Eltern, wie können wir euch unterstützen, was können wir für euch tun. Das heißt, wir bräuchten wahrscheinlich eine Verdreifachung des Personals in den Jugendämtern, denke ich, ist realistisch. Wir bräuchten in den Heimen umgekehrt deutlich besser ausgebildete Menschen. Wir haben da ganz viele Erzieher, die niemals gehört haben, auch nur, was ein Trauma ist. Wenn ich mit Kindern arbeite, die so schwere Geschichten hinter sich haben und die zeigen die ja im Spiel, die erzählen spontan, die drücken sich aus, dann muss ich in der Lage sein, diese Geschichten wahrzunehmen und auch rückzumelden und zum Schutz der Kinder zu verwenden bei Umgängen, vor Rückführung, vor anderem. Das passiert nicht. Es ist oft wirklich eher Verwahrung, was wir hier machen. Und wenn eine Person alleine mit 8 Kindern im Schichtdienst ist, dann ist das genauso überfordernd wie eine alleinerziehende Mutter mit 8 Kindern. Und wenn die noch alle traumatisiert sind, dann setzen wir die Vernachlässigung der Kinder in staatlicher Verantwortung fort. Also wir müssen hier über personelle Ressourcen reden in diesem Bereich sehr, sehr dringend. Und wir müssen sicher ganz viel auch reden über Beschwerdemöglichkeiten für Betroffene.
Sie haben vorhin erzählt, wie es Ihnen geholfen hat, dass Sie selbst als Erzieherin auch mit sozusagen gesunden Familien gearbeitet haben. Was gibt es noch, was Ihnen hilft mit diesen schweren Themen, mit denen Sie sich jetzt auch tagtäglich hier an der Hochschule auseinandersetzen, damit umzugehen oder vielleicht auch irgendwie so eine Art Gegengewicht zu schaffen?
Ja, einmal sehe ich, dass viele von meinen Studenten gut vorbereitet ins Feld gehen und da echt gute Arbeit machen. Und das ist eine Multiplikatorenfunktion, das ist ein Geschenk, diese Arbeit machen zu dürfen, so gesehen. Ich sehe Fälle, in denen Kinder sich gut entwickelt haben, auch nach schwersten Geschichten, wenn ihnen die nötige Hilfe und der nötige Schutz zugekommen sind. Auch das ist ein Geschenk, das machen zu dürfen und dafür noch bezahlt zu werden, ist ja eigentlich eine tolle Sache im Kinderschutz. Man muss gut für sich sorgen. Es braucht sicher, ich rede auch mit meinen Studenten drüber, was hilft Musik, was hilft Sport, was hilft. Mancher hat eine Krötenzucht und guckt dazu, andere gehen reiten. Es gibt die unterschiedlichsten Mechanismen, um sich zu helfen, unter Schweigepflicht mit all diesen schweren Fällen umzugehen. Da findet sicher jeder seinen eigenen Weg. Für mich selbst ist es natürlich auch beglückend, zu Hause ein Kind aufwachsen zu sehen, dem es doch deutlich besser geht als den Kindern, über die wir hier gerade sprechen müssen.
Frau Professor Ziedelmann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.